Deutschlandfunk zur Diskussion.
Herzlich willkommen, ich bin Sina Fröndrich und wir starten mit einer Durchsage in der Stadt Königstein bei Frankfurt am Main. Eine Stadt, in der es im vergangenen Sommer eine Mangellage gab.
Achtung, Achtung, infolge des stark gestiegenen Verbrauchs von Trinkwasser steht der Wassernotstand unmittelbar bevor. Bitte unterlassen Sie ab sofort das Bewässern von Grün- und Gartenanlagen und die Befüllung von Schwimmbecken mit Trinkwasser.
Ja, das Wasser ist knapp. Menschen werden dazu angehalten, nicht mehr zu gießen. Und diese Szene, die stammt aus der Fernsehdoku Die Story im Ersten, die große Dürre aus dem vergangenen Sommer. Trockene Böden, trockene Felder, leere Flussbetten, kaputte Bäume. All das sind keine Merkmale, die nur auf 2022 zutreffen, sondern auch auf 2023 und all die Sommer, die womöglich noch folgen. Wenn das Wasser knapp wird, wie reagiert dann ein Land darauf? Wer muss Wasser sparen? Das diskutieren wir heute. Verteilungskampf durch Trockenheit. Wer bekommt das Wasser? Es diskutieren Bernd Düsterdick vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Wir hören ihn aus Italien. Irina Engelhardt ist Hydrogeologin an der TU Berlin. Außerdem zu Gast ist Wolfram Günther, Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Umweltminister in Sachsen. Und vom Verband der chemischen Industrie ist Thomas Kulig zu Gast. Schön, dass Sie alle dabei sind. Herzlich willkommen.
Dankeschön, hallo.
Es heißt ja eigentlich immer, Wasser ist immer da, das bleibt im Kreislauf. Frau Engelhardt, helfen Sie uns. Warum kann dann das Wasser überhaupt knapp werden?
Ja, das Wasser kann letztendlich knapp werden, wenn wir ein Missverhältnis zwischen dem natürlichen Angebot, also oder auch das Dargebot nennen wir das, haben und gleichzeitig der Bedarf dieses natürliche Angebot übersteigt. Und wenn wir dann quasi keine entsprechenden Maßnahmen ergreifen, kann es eben zu diesen sogenannten Wasserstresssituationen ab und an kommen.
Und welches Bild lässt sich da im Moment für Deutschland zeichnen? Wo ist es da besonders trocken schon? Welches sind so die betroffenen Gebiete?
Ja, wir haben so eine starke Nord-Süd- und Ost-West-Verschiebung. Also das heißt, unsere am stärksten betroffenen Gebiete sind eigentlich so im Nordosten zu finden. Das ist in erster Linie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, auch Sachsen-Anhalt. Und es wird dann so Richtung Süden, also wenn wir Richtung Baden-Württemberg, Bayern schauen, durchaus noch etwas besser.
Mhm. Herr Düsterdick vom Städte- und Gemeindebund, wer spürt es denn als erstes, wenn das Wasser knapp wird?
Ja, wir haben die Erfahrung ja, Frau Fröndrich, in den vergangenen Jahren bereits gemacht. Leider gemacht, muss man sagen, in den letzten Hitzesommern. Und es ist ja so, dass wir im Grunde über die Wasserversorgungsunternehmen ein ständiges Monitoring machen. Das ist auch sehr wichtig und sehr gut, um zu schauen, ein Lagemonitoring, wie sind die Grundwasserdaten, wie sind die Gewässerdaten insgesamt. Mit tagesgenauen Pegelständen werden diese Dinge erfasst. Und da kann man natürlich ablesen, in welche Richtung eine solche Entwicklung geht. Und letzten Endes muss man sagen, dass die von Ihnen noch eingangs angesprochenen Wasserbeschränkungen, Nutzungsbeschränkungen oder Verwendungsverbote Vorsorgemaßnahmen sind. Das bedeutet nicht, dass jetzt der Trinkwasserhahn zugedreht wird. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall gewesen, sondern es geht um zeitliche Beschränkungen, die dann ausgesprochen werden oder auch partielle Beschränkungen in der Art der Nutzung. Also das beliebte Beispiel des Befüllens des privaten Gartenpools. Das sind dann punktuelle Maßnahmen, die ergriffen werden, die dann natürlich die Bürgerinnen und Bürger vor Ort auch spüren. Allerdings, wie gesagt, natürlich nur auf diese besonderen Regionen abgestellt, die dann in besonderem Maße von Hitzeperioden betroffen sind.
Wolfram Günther, Sie sind der Umweltminister in Sachsen. Sie warnen schon länger vor Trockenheit. Ist dieses Problem, vielleicht auch die Dramatik, ist das aus Ihrer Sicht schon bei allen angekommen?
Die Erkenntnis ist erst in der letzten Zeit wirklich angekommen und vielleicht auch noch nicht ganz bei allen. Wir hatten quasi mit den Witterextremen, die jetzt mal auch infolge des Klimawandels haben, mit diesen Jahrhundertfluten an der Oder 98 oder 2002 an der Elbe und nachfolgend, da eine große Sensibilisierung. Aber für Trockenheit würde ich sagen, zunehmend erst seit 2018, als wir dann tatsächlich 5 ausgeprägte Trockenjahre in Folge hatten und die Menschen es gesehen haben und nicht nur auf den Äckern mit der Dürre, sondern eben auch in den Wäldern, wo dann der Borkenkäfer dadurch eben besonders zuschlagen konnte und auch ausgetrocknete Flüsse, da haben wir ja auch schon an einigen, etwa Schwarze Elster, Spree, wo der Pegel zeitweise auf Null gefallen ist. Das nimmt jetzt zu, das Bewusstsein.
Glauben Sie, dass das richtig verankert ist oder ist das dann sozusagen beim nächsten Regenschauer oder auch im Herbst dann schon wieder verschwunden?
Na, die Frage ist ja immer, für wen ist es vor allen Dingen relevant, dass er darauf reagiert. In der Vergangenheit war es immer normal, dass für Privatpersonen, dass die ihren Wasserhahn aufdrehen konnten, dass genügend zur Verfügung stand, dass auch ein Fluss normal gefüllt ist, dass das alles normal wird. Und es wurde ja schon davon gesprochen, es geht im Prinzip ums Dargebot. Wir haben ja das Problem, die Differenz zwischen Niederschlag und Verdunstung. Wir merken, dass wegen steigender Temperaturen etwa 1 Grad Zunahme, 7% mehr Verdunstung, das immer weniger wird. Und das heißt, wir müssen unser gesamtes Wassersystem, Wasserversorgungssystem, was wir etwa auch hier in Sachsen haben, das ist in 100 Jahren gewachsen und hatte eigentlich immer genügend Puffer auch drin für Trinkwasserversorgung, Brauchwasserversorgung, also etwa Talsperrensystem, Leitungssysteme. Das ist an die Grenzen gekommen. Und das heißt, wir müssen jetzt hier wirklich investieren. Das können nicht die privaten Bürgerinnen und Bürger machen, sondern das ist eine öffentliche Aufgabe, wo die Kommunen, die Zweckverbände, der Freistaat, aber auch andere alle mit im Boot sind. Und vor allen Dingen ist es wichtig, wir haben ja noch weitere Probleme im Bereich Wasser. Wir haben auch im Zuge der Industrialisierung auch unsere Landschaften und auch im Thema Hochwasserschutz viele Flüsse extrem begradigt, kanalisiert. Wir haben in der Landschaft ganz viele Bäche begradigt, verrohrt. Das heißt, wir haben auch eine Aufgabe, das Schwammverhalten überhaupt der Landschaft wiederherzustellen. Und da ist eine Landwirtschaft dabei. Das ist eine Frage von Stadtplanung. Das ist eine Frage, wie wir unsere Wälder bewirtschaften und dort etwa wieder Kleingewässer renaturieren, Moore wieder unter Wasser setzen. Das sind alles nicht Aufgaben, die jetzt immer gleich in erster Stelle bei privaten Bürgerinnen und Bürgern sind, sondern das ist vor allen Dingen auch eine ganz wichtige öffentliche Aufgabe. Und wir brauchen natürlich die Erkenntnis und den Rückhalt in der Bevölkerung, weil das alles Ressourcen braucht und wir dadurch einfach auch eine demokratische Legitimation brauchen, dass wir diese Aufgaben angehen können. Und dann gibt es auch noch in diesen ganzen verzwickten Zielkonflikten die Aufgabe, natürlich möchte auch keiner etwa Trinkwasserversorgungsumlagen finanziert, dass am Ende die Beiträge Gebühren durch die Decke gehen, ist dann auch wieder eine soziale Frage. Auch deswegen ist es eine Frage, wie kriegen wir die Mengen organisiert und wie kriegen wir die Kosten auch, die am Ende sind, gut organisiert. Und auch Bedarfe, die noch in Industrie da sind, Wirtschaft, alles das müssen wir jetzt gerade unter einen Hut bringen. Und wir haben das Problem, wir es erst in den letzten Jahren ins Erkenntnis genommen haben, sitzen wir nicht schon auf fertigen Masterplänen für all das, sondern müssen die jetzt parallel zu den ersten Maßnahmen mitentwickeln.
Ja, diese Zielkonflikte werden wir im Laufe der Sendung noch weiter vertiefen. Thomas Kulig vom Verband der chemischen Industrie. Wenn das Wasser knapp wird, wo spüren Unternehmen das dann als erstes in ihrem Bereich?
Ja, die chemische Industrie ist als Grundstoffindustrie natürlich in besonderer Art und Weise auf die Ressource Wasser angewiesen. Die großen Chemiestandorte liegen ja auch alle an den größten Flüssen. Das hat einen Grund. Da ist einmal die Frage der Transportanbindung. Das war, als die großen Standorte gegründet waren, noch viel wichtiger als heute, weil der Straßenverkehr einfach den Mengentransport nicht hergegeben hat. Und daneben brauchen wir in der Chemieindustrie natürlich auch Wasser als Kühlwasser und als Prozesswasser. Und da ist die Betroffenheit sehr vielfältig, weil wir natürlich durch die niedrigen Wasserstände, durch die Dürre eben auch sehen, dass die Frage der Konzentration in den Gewässern, die Fragen des Umweltschutzes sehr vielfältig an uns herangetragen werden. Dann kommen wir noch zu der Facette der Gewässertemperaturen. Das ist natürlich mehr ein Industrieproblem, ein ökologisches Problem. Und wir stellen fest, da bin ich sehr froh, dass der Minister Günther das angesprochen hat. Wir haben natürlich auch große regionale Unterschiede. Wir haben eben regionale Sonderfälle, überprägt durch lange bergbauliche Tätigkeiten, jetzt auch durch die Energiewende. Die Braunkohletagebergbau in der Lausitz laufen voll. Das heißt, da fehlt Wasser in den Oberflächengewässern. Und das gibt eine sehr, sehr anspruchsvolle Mischung an Problemen für die chemische Industrie als Nutzer von Wasser.
Vielleicht bleiben wir gerade mal bei dem, was Sie gerade mit den Tagebauen angesprochen haben. Herr Günther, wenn die Kohleförderung endet, wird das ja ein handfestes Problem auch für Berlin und für die Spree. Wenn das Wasser aus der Kohleförderung irgendwann fehlt und die Spree dann entsprechend einen viel, viel niedrigeren Pegel hat.
Aber zunächst mal, damit es keinen falschen Zungenschlag bekommt, die Probleme entstehen nicht durch den Ausstieg aus dem Braunkohleabbau, sondern das sind Folgen des Einstiegs, dass wir das gemacht haben. Und da gibt es mehrere Probleme. Das eine ist, wir mussten ja, um so tief abackern zu können, wie einen riesigen Wasserkohleabbau Trichter, also in die Landschaft legen, wo Wasser abgepumpt worden ist. Das wird ungefähr 100 Jahre brauchen, ehe sich dort das Grundwasser mit den Anknüpfungen zum Oberflächenwasser halbwegs wieder so reguliert, dass es selbstregulierend und naturnah ist. Und gleichzeitig wurden in fast 100 Jahren in Wasser abgepumpt und tatsächlich zahlenmäßig ist das enorm. Also etwa die Hälfte des Wassers in der Spree ist Abpumpwasser. Und im Sommer, wenn es knapper ist, bis zu 3/4. Und man muss auch wissen, etwa die Trinkwasserversorgung von Berlin hängt zu 40% an der Spree. Das ist also eine echte Aufgabe. Und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir in dem Gesamtsystem ausreichend Wasser in die Spree für die Bedarfe? Wie kriegen wir aber auch Wasserbedarfe, die bisher aus der Spree genutzt wurden, anders abgedeckt. Auch da ist das Land Brandenburg etwa schon dran, für den Spreewald eine Konzeption vorzulegen, wie man dort mit Niedrigwasser umgeht, wie man etwa zeitweise Fließgewässer in Standgewässer umwechseln kann. Wir müssen gucken, wie wir die Wasserhaltung, wir haben ja auch Seen geschaffen, was einerseits das Problem der Verdunstung wieder erhöht. Andererseits haben wir dadurch aber auch die Möglichkeiten, wenn Niederschläge kommen, die auch zurückzuhalten, um sie dann für Trockenperioden aus diesen Seen auch wieder einzuspeisen ins Wasser. Also das sind einzelne Baustellen, an denen wir jetzt arbeiten. Aber uns ist immer ganz wichtig, auch aus sächsischer und übrigens auch aus brandenburgischer Perspektive, wir müssen insgesamt damit umgehen, weil das Problem ja nicht nur ist, dass nicht irgendwie Wasser da ist, sondern es ist die Differenz zwischen Niederschlag, Verdunstung und dem, was verfügbar ist an Wasser. Und wir haben unser gesamtes Wassersystem darauf ausgerichtet, dass wir Hochwasser schnell ableiten können und ansonsten ist Wasser immer da. Und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen. Nein, der neue Alltag wird sein, in vielen langen Zeiten, monatelang vielleicht, dass wir zu wenig Wasser haben. Und das heißt, wir müssen die Landschaft insgesamt wieder zu einem Wasserrückhalt umbauen. Und das müssen wir verbinden mit ökologischen Themen, etwa wie wir Auen renaturieren, wie wir unsere Flüsse renaturieren. Da haben wir auch ganz viele Aufgaben. Und das noch den letzten Satz, hat auch wieder was mit Lebensqualität vor Ort zu tun, auch wieder Klimawandelfolgen, weil wir dort auch kühle, beschattete Aufenthaltsbereiche für die Menschen schaffen müssen. Also das heißt Synergien heben aus den verschiedenen Problemen.
Frau Engelhardt, Herr Günther hat jetzt ein paar Möglichkeiten angesprochen. Sind das so die großen Lösungen? Müssen wir umverteilen aus wasserreichen Regionen in Deutschland, gucken, dass das Wasser in die trockeneren Gebiete kommt? Was wären da so Ihre Vorstellungen, damit auch Berlin, Sie leben ja auch in Berlin, auch in Zukunft kein Trinkwasserproblem bekommt?
Ja, also erstmal zu Berlin zu sagen ist, dass wir hier eine ganz besondere Situation haben, dadurch, dass wir nicht nur für 40%, was Herr Günther gesagt hat, sondern zu 60-70% die Uferfiltration betreiben.
Uferfiltration heißt?
Genau, das heißt, wir gewinnen eben durch das Flusswasser hier Trinkwasser und können auch durch die ganzen Wehre und Schleusen, die die Stadt hat im Norden und Osten, sie so ein bisschen unabhängig machen von dem Wasserzufluss aus Brandenburg. Das ist erstmal eine recht komfortable Situation, in der sich Berlin befindet und in Kombination damit, dass hier sehr, sehr viele Kläranlagen inzwischen auf die vierte, eigentlich indirekt sogar fünfte Reinigungsstufe umgerüstet werden, diese Uferfiltration auch noch relativ mit relativ guter Qualität, also relativ gut qualitativ abgesichert betrieben werden kann. In Brandenburg, also der quasi der Oberliga von Berlin, ist die Situation, die Wasserversorgungssituation komplett anders. Brandenburg braucht zu 90% Grundwasser für seine Trinkwasserversorgung. Und da fördern wir aus Brunnen, die sind vielleicht 50, 100 oder noch 200 Meter tief. Und da hilft uns quasi allein die Oberflächenwasserführung überhaupt nicht.
Also Flusswasserentnahme.
Genau, genau. Also das heißt, das betreiben wir hier nicht, außer zum Beispiel Frankfurt-Oder hat es noch, aber viele andere Wasserwerke oder der Großteil macht es eben nicht. Das heißt, was wir zunächst benötigen, ist speziell eben für solche Gebiete wie Brandenburg, die grundwasserabhängige Wasserversorgung haben, eine Erhöhung der Grundwasserneubildung. Und eine relevante Komponente eben dafür ist, dass in den Sommermonaten, also wir sehen speziell so zwischen Mai und September, diese Grundwasserneubildung extrem zurückgeht. Und die müssen wir letztendlich durch künstliche Maßnahmen fördern. Und was zum einen natürlich, aber das sind ganz kleine Bausteine, hilft, ist die Rolle der Vegetation anzuschauen. Also wir haben mit den Kiefernwäldern sehr verdunstungsfreudige Vegetation. So ein Kiefernwald setzt teilweise 95% des Niederschlags, den er erreicht, sofort wieder um. Und wir haben natürlich auch im urbanen Bereich eine starke Flächenversiegelung, die mir auch die Grundwasserneubildung stört. Trotz allem ist es voraussichtlich nicht ausreichend, mit diesen Maßnahmen zu arbeiten. Und wir favorisieren Maßnahmen zur künstlichen Grundwasseranreicherung, also wo sie quasi Wasser aus anderen Gebieten, aus anderen Ressourcen ergänzend in den Grundwasserleiter einbringen.
Das sind jetzt viele Punkte, also andere Bepflanzung, weniger Flächenversiegelung, Wasser von A nach B bringen durch Leitungen. Herr Düsterdick, das klingt nach einem riesigen Masterplan, nach unglaublich vielen Puzzleteilen für die einzelnen Städte und Gemeinden.
Ja, das ist richtig, Frau Fröndrich. Herr Günther und Frau Engelhardt haben das angedeutet. Was wir benötigen, ist tatsächlich ein aktives Wassermanagement. Wir müssen das auf Ebene des Bundes, der Länder und natürlich der Kommunen. Die kommunalen Wasserversorger sind ja die Hauptakteure, nicht im Sinne auch der Daseinsvorsorgeleistungen. Wir haben über 5.700 Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland, die sich je nach Ort und örtlicher Situation Gedanken machen müssen, wie wir da mit dem Thema umgehen. Und es gibt eben nicht die Lösung von der Stange. Ich glaube, das ist klar geworden, auch in den bisherigen Anmerkungen. Wir haben sehr unterschiedliche Situationen, was das Wasserdargebot angeht. Und da gilt es tatsächlich dann passgenau zu überlegen, wie ist die Situation. Ich will nur als Beispiel, weil es gerade angesprochen worden ist, das Thema Wasser von A nach B schaffen, nochmal benennen. Mhm. Das Thema etwa Fernleitungsneubau ist ja nicht neu. Sie kennen möglicherweise das Beispiel aus der Region Stuttgart, Bodenseewasserversorgung. Auch in Hessen ist man beispielsweise dazu übergegangen, neue Fernleitungen zu bauen, um eben in besonders betroffenen Regionen im Fall der Fälle Wasser zuzuführen. Und die Kommunen sind natürlich auch nicht zuletzt wegen der Hitze auch allgemein bei dem Thema Umbau der Innenstädte, der Städte gefordert und machen das auch seit vielen Jahren, weil wir da natürlich in den Städten bei der Stadtentwicklung, dem Stadtumbau tatsächlich auch entsiegeln müssen. Das wird seit vielen Jahren gemacht, mehr Grün, mehr Blau in die Städte, Verdunstungs- und Versickerungsmöglichkeiten zu schaffen. Und man wird sich allerdings, wie gesagt, auch mit der Frage eben neuer Fernleitungssysteme, möglicherweise von Verbundsystemen auch Gedanken machen müssen. Und auch nach meinem dafür ein wichtiger Punkt ist auch die Errichtung neuer Wasserspeicher, die auch unterirdisch sein müssen und sein können. Das sind mittel- und langfristige Maßnahmen, die man dann in betroffenen Regionen auf jeden Fall auch prüfen muss. Das gehört zur Hausaufgabe dazu. Und was Frau Engelhardt gesagt hat, ist natürlich richtig. Das Grundwasserdargebot ist ein ganz wesentliches Element. Mehr als 70% des Trinkwassers in Deutschland werden aus Grundwasser gewonnen. Deswegen muss natürlich auf diesem Bereich ein besonderes Augenmerk liegen.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass es zum Teil sehr mittel- bis langfristige Maßnahmen sind. Nun sprechen wir aber jeden Sommer seit einigen Jahren über sehr trockene Sommer. Gucken wir doch mal vielleicht auf das Thema Sparen. Wie ist das in der Industrie, Herr Kulig? Unternehmen brauchen relativ viel Wasser. Ist da noch Potenzial, dass man sozusagen erstmal beim Wassersparen ansetzt, bevor wir jetzt über neue Leitungen etc. sprechen?
Naja, die Ansprüche sind da sehr unterschiedlich. Ich kann meinen Vorrednern, was die Versorgung der Bürger, die kommunale Wasserwirtschaft angeht, wenig hinzufügen. Das ist sicherlich alles richtig. Darüber hinaus betreiben wir in der Industrie natürlich eigene Netze, um zum Beispiel Kühlwasser herzustellen. Das ist Wasser, was wir üblicherweise aus den Oberflächengewässern entnehmen, grob reinigen, um eben Verunreinigungen wie Muschelschalen und andere Dinge, die eben einfach stören, dann zu entfernen. Und das Wasser wird dann sehr ortsnah wieder eingeleitet auch in das System. Und dann haben wir Prozesswässer, die eben auch tatsächlich in der Produktion eingesetzt werden und am Ende auch chemisch verschmutzt sind, aufwendig aufgereinigt werden. Und diese Aufreinigung ist eben sehr teuer, genau wie die Kühlwasseraufbereitung. Natürlich besteht dann großer Handlungsdruck, sehr, sehr sparsam mit dem Wasser umzugehen. Und das hat sich in den letzten trockenen Jahren massiv verstärkt, weil wir eben auch durch die überwachenden Behörden immer wieder darauf angesprochen werden, eben hier die gesetzliche Verpflichtung, die wir in der Industrie schon haben, zum sparsamen Wasserumgang. Und das hat sich in den letzten Jahren massiv verschärft. Und der VCI informiert da auch intensiv die Mitglieder, einfach damit dann in besonderen Konstellationen, wo wirklich Not ist im Gewässer, niedrige Wasserstände, hohe Gewässertemperaturen, Stoffe in Gewässern, da stehen ja dann auch Produktionsbeschränkungen im Raum und andere Sachen. Und da müssen wir natürlich sehr frühzeitig mit umgehen. Weil das sind natürlich keine Maßnahmen, die man dann im Stundenmaßstab ergreifen kann. Also da informieren wir die Mitgliedsunternehmen sehr intensiv, damit sich die Unternehmen eben auch darauf vorbereiten können.
Wie stehen Sie denn dazu, wenn wir eine Mangellage haben in einer Region? Wir haben jetzt zum Anfang der Sendung gehört, es geht dann erstmal um die privaten Haushalte, um die Gartenbewässerung. Wann müsste denn auch die Industrie dran glauben?
Ja, da haben Sie schon mit Ihrer Frage einen sehr, sehr spannenden Bogen aufgeschlagen. Natürlich geht es erstmal um die Versorgung des Bürgers mit Trinkwasser.
Das würden Sie auch sagen, das ist immer die erste Priorität?
Das ist Daseinsvorsorge, das erwarte ich als Bürger auch. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Die Versorgung des Bürgers mit Trinkwasser ist ein hohes Gut. Und dann hatten Sie im zweiten Teil der Frage schon auf das Bewässern der Gärten hingewiesen. Dann kommen die Pools und dann haben wir eine sogenannte Schwemmkanalisation. Das heißt, unsere Körperausscheidung, die Fäkalien werden mit viel Wasser dann wirklich weggespült. Und für all das benötigen wir Trinkwasser. Und da kann man sich dann natürlich schon die Frage einer Vorrangsituation stellen. Wir unterstützen das Bundesumweltministerium mit der nationalen Wasserstrategie sehr. Wir sind der Meinung, dass man sich langfristig in Deutschland, in den Ländern, in den Kommunen Gedanken um die Versorgung aller Beteiligten machen muss. Und dazu gehört ausdrücklich natürlich auch die Industrie. Wir versorgen natürlich die Bürger mit Gütern, die Bürger brauchen. Das sind aber auch Arzneimittel und verschiedene andere Dinge mehr, wo der Bürger eben auch, was Daseinsvorsorge angeht, natürlich einen Anspruch hat, mit diesen Dingen des täglichen Lebens auch versorgt zu werden. Und da sehen wir so ein bisschen die Gefahr, dass die Interessen der Chemieindustrie da in die zweite Reihe geschaltet werden. Aber nochmal, Trinkwasser ein hohes Gut und die Versorgung der Bürger hat natürlich da eine besondere Bedeutung auch für die Politik. Das wollen und können wir gar nicht in Frage stellen.
Jetzt hat Herr Kulik, jetzt haben Sie gerade angesprochen, wofür wir Trinkwasser verwenden, nämlich auch für die Toilettenspülung. Herr Düsterdijk, Frau Engelhardt, vielleicht mal an Sie die Frage. Ist das verschwendetes Trinkwasser? Gibt es da nicht andere Wege und Lösungsansätze? Das ist ja zumindest im privaten Bereich doch ein relativ großer Bereich.
Da gebe ich Ihnen grundsätzlich recht, wenn ich vielleicht kurz darauf antworten darf. Wir haben ja durchaus mittlerweile Techniken, dass sogenanntes Grauwasser oder auch Regenwasser dann in eine solche Nutzung kommt. Das sollte man sicherlich vor Ort prüfen, wenn das umsetzbar ist. Wir haben ja auch ohnehin die Situation, dass beispielsweise im Bereich der Abwasserbeseitigung wir aufgrund älterer Kanalsysteme und großer Durchmesser der Abwasserkanäle selbst hier in trockenen Sommern mit Wasser nachgespült werden muss, damit aufgrund des in den vergangenen Jahren zurückgegangenen Wasserverbrauchs die Abwassernetze vernünftig intakt bleiben und in Ordnung bleiben. Das sind gewisse Kuriositäten, allerdings technisch erforderlich im Augenblick. Deswegen richtig, Ihre Frage ist berechtigt und man sollte auf jeden Fall Möglichkeiten etwa der sogenannten Grauwassernutzung in diesem Bereich prüfen, damit man da in diesem Bereich auch andere Lösungen findet.
Ist das so einfach umsetzbar?
Ich teile Ihre Meinung, dass selbstverständlich für die Toilettenspülung und ich gehe da auch weiter bei den Gärten, unser Trinkwasser natürlich zu schade ist, gerade wenn wir eben das hochwertige Grundwasser dafür nehmen. Nun ist es so, also ich bin auch ein großer Fan der Nutzung des Grauwassers, aber aufgrund unserer zentralen Abwasserentsorgung geht das nicht einfach so in den bestehenden Bausubstanz. Also das heißt, wir haben hier zum Beispiel in Berlin, in Kreuzberg ein paar Beispiele in Studierendenwohnheimen, wo diese Trennung mit dem Schwarzwasser und Grauwasser gemacht wird. Das können Sie aber nicht einfach so umsetzen. Sie müssen ja dafür die verschiedenen Abwasserrohre trennen, ne? Das heißt, und da ist es sogar teilweise der Trend rückläufig, weil man wieder Sorge hat, dass das Grauwasser das Grundwasser verschmutzen könnte. Also es ist sogar wieder zurückgenommen worden. Und es ist sehr, sehr sinnvoll, das zu nutzen. In anderen Ländern wird es auch so gemacht, das Grauwasser zum Beispiel für die Gartenbewässerung zu nehmen. Und ich teile auch nicht ganz die Meinung, dass wir jetzt, wenn wir in diese Wasserstresssituation kommen, die ganze Bewässerung zurückfahren dürfen. Weil speziell für die Städte ist natürlich der Stadtbaum, die Gärten, die Parks sind extrem wichtig für das Stadtklima. Wenn wir die jetzt alle nicht mehr bewässern, dann hat das Rückkopplungen auf ganz andere Komponenten. Deshalb ist es viel wichtiger, dass wir eben in diese Grauwassernutzung gescheit gehen. Und vielleicht, um Ihnen ein paar Zahlen zu geben, also wir waren 1990, also nach der Wende, bei einem Pro-Kopf-Verbrauch von 140 Litern pro Person und Tag. Wir sind im bundesweiten Durchschnitt bei 120 Litern. Das ist ein recht hoher Wasserverbrauch, den Deutschland hat. Und wir haben Bundesländer, ich glaube Sachsen, Thüringen ist es, die sind so bei 90 Litern pro Kopf. Es gibt überschlägige Betrachtungen, wenn wir diese vernünftige Grauwassernutzung machen würden, also die als Prozesswasser wieder in die Häuser zurückführen, die für Gartenbewässerung einsetzen, dann würden wir auf 40 bis 50 Liter pro Kopf und Tag runterkommen. Das ist, wir haben das mal überschlagen, der gesamte Wassermehrbedarf, den Berlin bis zum Jahr 2050 hätte, den wir damit einsparen könnten. Also da ist halt wahnsinniges Potenzial, wenn wir genau diese Wässer auch vernünftig einsetzen und nicht einfach die Flüsse hinunterlaufen lassen.
Vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, Frau Engelhardt, Grauwasser, was ist das? Was ist da drin? Kann man das wirklich einfach zum Bewässern von Gärten benutzen? Ist das denn sauber, auch für die Pflanzen?
Also das Grauwasser ist eben alles das, was Sie aus der Waschmaschine, aus der Dusche, aus der Spüle haben. Das wird natürlich aufbereitet in den Anlagen, die ist da klar. Also Sie können das nicht einfach einsetzen. Da ist eine Abwasseraufbereitung, in dem Fall in diesen Beispielgebäuden in den Innenhöfen installiert. Da gibt es eine kleine Anlage und die bereitet das entsprechend auf, sodass das dann in den Garten gebracht werden kann.
Herr Günther, jetzt hat Frau Engelhardt gerade schon gesagt, dass in Sachsen der Pro-Kopf-Wasserverbrauch deutlich niedriger ist als im Bundesdurchschnitt. Sehen Sie da trotzdem noch Möglichkeiten, beim Privathaushalt anzusetzen und zum Wassersparen aufzurufen?
Also das Plädoyer, sorgsam mit Wasser umzugehen, das ist immer wichtig und vor allen Dingen in Trockenzeiten. Aber die großen Lösungen, die wir brauchen, das sind die, die wir tatsächlich als öffentliche Hand hinbekommen müssen und die wir auch mit den großen Verbrauchern hinbekommen müssen. Und der ganze Bereich etwa auch, wie man dort spart, wie man auch Brauchwasser wieder aufbereiten kann. Ich glaube, da haben wir noch Potenziale. Und vielleicht, auch wenn es eher anekdotisch ist, ich war vor kurzem erst in Israel und habe mir mal angeguckt, wie die mit dem Problem umgehen. Quasi, das ist ja eine Extremform, die haben fast gar kein Wasser. Und vom Großraum Tel Aviv, da leben über 1 Million Menschen, die kriegen es zu 100% ihr gesamtes Abwasser in Trinkwasserqualität wieder aufbereitet. Machen daraus ihre Bewässerung in der Negev-Wüste und machen dort hochproduktive Landwirtschaft. Also das heißt, man kann dort auch lernen und sind viele Dinge möglich, aber das sind Investitionen, die wir dann auch hier tätigen müssen.
Wie einfach ist die Aufbereitung, wenn wir zunehmend auch, ich denke jetzt an Arzneimittelrückstände, die ja zunehmend auch in unserem Wasser enthalten sind, also in den Abwässern auch. Wird es nicht zunehmend noch komplizierter, das aufzubereiten?
Ja, das ist ja die Diskussion auch über die vierte Reinigungsstufe. Ich glaube, wir brauchen hier auch wieder mehrere Maßnahmen. Es gibt wie bei allem immer nicht nur eine Lösung. Das eine ist die Aufklärung auch der Bevölkerung. Gerade, dass man etwa Medikamente nicht über die Toilette entsorgt, wie auch andere Dinge. Das ist ein Problem. Das Problem der Medikamentenversorgung der Menschen selbst, dass es quasi in ihren Ausscheidungen drin ist, das ist dann wieder eher eine
gesundheitspolitische
Frage.
Da hat man ja nicht immer Einfluss drauf, wie man das sozusagen entsorgt.
Deswegen sage ich ja, man muss dort differenzieren, aber es ist immer noch auch tatsächlich ein statistisch relevantes Problem, wie viel über die Toiletten entsorgt wird und nicht über Ausscheidung, sondern weil es in die Toiletten reingeschüttet wird. Und das sind Dinge, das ist Umweltbildung, das muss bei den Kindern schon anfangen und da kann man nur alle Altersklassen mit einschließen. Und gleichzeitig werden wir aber auch weiter investieren müssen und das tun wir ja auch in die wirklich Wiederaufbereitung, um das Wasser wieder sauber zu bekommen. Und wir müssen aber auch, und da bin ich wieder bei der Verknüpfung mit den anderen Herausforderungen, etwa die Renaturierung unserer Gewässer, damit die überhaupt Wasser zurückhalten können, im Übrigen auch die Landschaft besser CO2 binden kann. Und das hat auch eine viel höhere Wirksamkeit der Selbstreinigungskräfte dann in den Oberflächengewässern. Also auch hier mehrere einzelne Module, die sich dann gegenseitig ergänzen.
Ja, darf ich vielleicht ganz kurz, Frau Fröndrich,
Herr Düsterdick, gerne
noch mal, genau. Wollte nur mal kurz an Herrn Günther anknüpfen. Das ist völlig richtig, was er ausführt zur vierten Reinigungsstufe. Wir sind ja gerade in der Debatte auch, Herr Günther, ja auf europäischer Ebene. Die EU-Kommunalabwasserrichtlinie wird derzeit überarbeitet, auch national. Im Rahmen der nationalen Wasserstrategie führen wir Diskussionen, wie man da verbessern kann, wie man auch kostenseitig das Ganze in den Griff bekommt. Und da ist ja das Zauberwort, was zurzeit diskutiert wird, die sogenannte erweiterte Herstellerverantwortung. nicht. Da wird Herr Kulig wahrscheinlich etwas zucken jetzt, aber auch das ist eine Debatte, die man führen muss. Das heißt also, diejenigen Hersteller von Produkten, die in Verkehrbringer sozusagen möglicherweise wassergefährdender Stoffe, müssen möglicherweise dann auch bei der Reinigung des Abwassers auch mit herangezogen werden. Man wird diese Debatte führen müssen, denn es kann letztlich auch nicht sein, dass alleine der Abwassergebührenzahler, also die Bürgerinnen und Bürger und die kommunalen Kläranlagen, dass das allein diejenigen sind, die dann für ein sauberes Wasser und Abwasser zuständig sind. Also eine ganz spannende Debatte, die auch geführt werden muss.
Herr Kulig, dann führen wir die Debatte hier vom Verband der chemischen Industrie. Muss dann für die Abwasserreinigung da auch eine Herstellerabgabe fällig werden?
Da werfen Sie natürlich eine hochpolitische Frage auf. Ich würde mir eine Antwort direkt beim Minister Günther ansetzen wollen, der auch darauf hingewiesen hatte, dass gerade Pharmazeutika natürlich vom Patienten, vom Endkunden, vom Bürger benutzt werden, teilweise eben nicht richtig entsorgt werden. Das sind dann eben auch Informationspflichten, wo man den Bürger einfach mal darauf hinweisen muss, wie Altarzneimittel zu entsorgen sind. Darüber hinaus nutzen wir alle eben die Stoffe der chemischen Industrie. Das sind ja nicht nur die Arzneimittel, das sind Kosmetika, Körperhygiene, Waschmittel. Diese Lebensangewohnheiten aller Bürger führen zu Gewässerbelastungen. Und die Diskussion, die wir jetzt sehen, wurde ja schon vor längerer Zeit in der Schweiz geführt. Und hier haben sich die Schweizer Bürger in ihren Kantonen entschieden, dass die Belastungen, die aus unseren Lebensgewohnheiten als Bürgern resultieren, über eine sogenannte Pro-Kopf-Abgabe zu refinanzieren. Das halten wir für den richtigen Weg, weil die erweiterte Herstellerverantwortung ein sehr großer bürokratischer Aufwand ist. Es ist der Bürger, der durch seine Lebensgewohnheiten teilweise zu Gewässerverunreinigungen führt. Ich muss aber auch erkennen, dass das Problem der Refinanzierung über den Bürger ein großes ist, insbesondere für die Kommunalpolitik, für die Politik, weil man da natürlich den Bürger nicht belasten möchte. Das ist politisch nicht opportun und man sucht hier auf der Suche nach den tiefsten Taschen eben eine Refinanzierung über die Industrie. Das ist ein Ansatz, den wir ablehnen, der in Facetten sinnhaft sein kann. Also wir würden, das ist keine ganz klare Ablehnung, aber den Ansatz, den die Kommission da vorantreibt, halten wir für zu weitgehend und geht an der Sache vorbei.
Ich kann mir vorstellen, dass es da Widerspruch in der Runde gibt.
Ja, also ich würde da tatsächlich auch gerne einhaken. Also es sind nicht nur die Bürger, die hier verantwortlich sind. Also das Thema der Arzneimittel, das ist natürlich relevant, aber das haben sie natürlich hauptsächlich in Städten eben wie Berlin und so weiter. Wenn Sie aufs Land gehen, da bekommen Sie andere Substanzen da drin. Haben natürlich in den Abwässern auch sehr stark Schwermetalle drin. Wir haben Pflanzenschutzmittel drin. Aus der Industrie haben wir die Reinigungssubstanzen. Da haben die Bürger jetzt erstmal nur indirekt, also klar, sie nutzen irgendwann die Nahrungsmittel, die daraus produziert werden. Aber da sind natürlich andere Substanzen noch zu finden, die eben auch mit in die Gewässer kommen. Und es ist so, dass eben diese vierte Reinigungsstufe ist ja noch nicht Standard in Deutschland. Und sie bekommen damit auch nicht immer alle Substanzen raus. Aber es ist bei nichten so, dass das jetzt die Bürger alleine sind, sondern also auch unsere Landwirtschaft bringt uns natürlich sehr, sehr viele Substanzen letztendlich auch in die Oberflächengewässer und die dann in dem Sinne ja auch gar nicht unbedingt immer über die Kläranlage gekommen sind.
Also wäre Ihr Plädoyer geteilte Kosten, wenn es um verunreinigtes Abwasser geht?
Ja, also wir haben ja aktuell schon relativ, ich war erstaunt, wie hoch unsere Abwasserreinigungskosten hier sind. Also die sind schon relativ hoch angesetzt. Also gegebenenfalls sollte man dafür sorgen, dass gar nicht erst so viele Substanzen in die Umwelt reinkommen.
An der Stelle würde ich auch gerne mal einhaken. Es geht eigentlich darum, die Belastung des Wassers zu reduzieren. Das sollte also Ursachenbekämpfung unser Augenmerk liegen. Und es ist auch völlig richtig, auch etwa auf dem Land, die Belastung, die auch über die Landwirtschaft kommen. Jetzt haben wir dort aber auch nochmal das Problem, dass etwa Grundwasser sehr träge ist, sehr langsam. Wir haben hier also auch Belastungen, die teilweise aus Einsatz von Mitteln von vor 30 Jahren sind, die jetzt erst ankommen. Und dort wird auch schon reagiert, auch seitens der EU. Das sind Fragen von Düngemitteln, etwa Nitrat, wo wir rote Gebiete ausweisen, aber auch die Strategien, die wir haben zur Reduzierung vom Pflanzenschutzmitteleinsatz. Und die müssen wir auch ganz, ganz konsequent weitergehen. Und auch da brauchen wir aber jetzt immer die konkreten Lösungen, dass, weil wir ja gleichzeitig auch wieder uns möglichst regional ernähren wollen. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die viel produziert, aber eben mit deutlich reduzierterem Einsatz von diesen Mitteln oder von vielen, dass man auch darauf verzichten kann. Und ein Problem ist auch, und das betrifft Medikamente, das betrifft andere Mittel, genauso wie Chemikalien im Einsatz in der Landwirtschaft, dass im Prinzip die Abbaubarkeit des Wassers, auch die, wie Dinge, Substanzen miteinander reagieren, immer nicht die Hauptfrage gespielt hat, auch im Produktdesign und welches Produkt verkauft worden ist. Und da auch müssen wir einen anderen Ansatz bekommen, dass quasi diese allen Auswirkungen auf das Wasser, und wenn man quasi einen Nutzen mit etwa einem Medikament besser hinbekommt, was sich besser abbauen lässt oder gar nicht das Problem im Wasser macht, im Gegensatz zu einem anderen, dann sollte das eine Rolle mitspielen bis zu den Dingen, die dann hinterher verschrieben werden. Und da sind wir in der Realität noch nicht.
Herr Kulig, wenn wir nochmal bei dem Thema sauberes Wasser bleiben, also es wird ja auch darüber diskutiert, sogenannte Ewigkeitschemikalien, einige zu verbieten, auch bekannt unter PFAS. Da gibt es ja einige Chemieunternehmen, die wehren sich dagegen. Warum ist das so?
Wir haben jetzt eine schwierige Diskussion um einzelne Stoffe. Arzneimittel hatten wir gerade diskutiert. Mhm. Das ist ein Thema, die sind auf das Wohl des Menschen hin designt, gemacht. Und da stellt sich natürlich die Frage der Abbaubarkeit. Bei den Arzneimitteln geht es um den Schutz der Menschen. Und vielleicht das noch als Abschlusspunkt für die offene Frage. Natürlich trägt die Chemieindustrie am Produktionsstandort Deutschland alleine die Verantwortung für ihr Abwasser. Also es ist nicht so, dass wir uns da rausschummeln wollten. Wir stellen Abwasser her und dafür sind wir verantwortlich und dafür stehen wir auch gerade. Und dann gibt es eben die Produkte. Und Sie hatten eben gerade noch die besondere Problematik der perfluorierten Verbindungen eingeführt. Das, jetzt komme ich als Chemiker, das sind besonders stabile Verbindungen, die sich auch in der aquatischen Umwelt einem Abbau und in der Kläranlage einem Abbau entziehen.
Also Chemikalien, die einfach, die sich nicht, ja, die Ewigkeitschemikalien heißen, weil sie einfach nicht abbaubar sind.
Naja, die werden politisierend gerne so genannt. Ne? Also jetzt komme ich als Naturwissenschaftler, sind perfluorierte Verbindungen, die besonders schwer abbaubar sind. Und die haben eine schwierige Bewertungsdiskussion, die in der Sache dazu führt natürlich, dass der Bürger verunsichert ist, wenn er hört, dass er in seinem Körper, im Blut eben kleinste Mengen dieses Stoffes dann eben auch hat, die momentan noch weit entfernt von einer Gefährdung sind. Aber natürlich haben wir eine schwierige politische Diskussion, dass die Politik sich natürlich fragt, wie man mit diesen Stoffen umgeht. Und es gibt da einen Regulationsvorschlag der Kommission. Und da bringen wir uns auch intensiv ein, weil es Teilbereiche dieser Stoffe gibt, auf die wir nicht verzichten können. Also wenn Sie zum Beispiel in Trinkwasseraufbereitung denken, da werden gerne Filtrationsmodule aus Teflon eingesetzt. Da geht es um die sogenannte Wasserstoffbrennzellentechnologie. Die Membranen sind auch aus Teflon. Wir brauchen diesen Stoff auch für die kommenden politischen Aufgaben, die Deutschland zu lösen hat.
Herr Düsterdijk vom Städte- und Gemeindebund, wenn wir jetzt über Wasser reden und über Wasserknappheit, wir haben die Pools angesprochen, die Bedürfnisse der Unternehmen, der Industrie. Wie bekommen wir das hin, dass kein Verteilungskampf in dem Sinne entsteht, der die Gesellschaft spaltet?
Ja, ich denke, wir müssen, Frau Fröndrich, mehrschichtig vorgehen. Wir haben, wenn ich das nochmal sagen darf, eigentlich in Deutschland ja kein Wasserproblem. Deutschland ist weiterhin ein wasserreiches Land. Wir haben lediglich 3% etwa des gesamten Wasserdargebotes, welches wir für die kommunale Trinkwasserversorgung überhaupt nur nutzen. Es ist ein Verteilungsproblem. Deshalb gilt es nach meiner Einschätzung in zweierlei Schritten vorzugehen. Das eine ist die Sensibilisierung auch der Bürgerinnen und Bürger in heißen und trockenen Monaten, je nach Region unterschiedlich ausgeprägt, aufzupassen, dass man hier also auch wirklich das Wassersparen im eigenen Haushalt durchaus nochmal vor Augen führt. Es gibt sogenannte Wasserampeln, die viele Städte und Gemeinden bereits umgesetzt haben, wo die Bürgerinnen und Bürger sich über die Wassersituation, Trinkwasserversorgungssituation vor Ort im Sommer informieren können. Ja, rot, gelb, grün. Und damit einhergehen muss das zweite Gleis. Das ist im Grunde ein vorausschauendes Handeln dahingehend, dass wir mittelfristige Lösungen prüfen, wie wir dann in besonders betroffenen Regionen die Wasserbevorratung optimieren können. Das betrifft etwa den Ausbau der Wasserspeicherung. Das betrifft auch das Erschließen neuer Wassergewinnungsgebiete. Und auch zu überlegen, inwieweit, wenn ich betroffen bin, besonders betroffen bin, etwa in Regionen wie in Brandenburg, Sachsen-Anhalt oder auch in anderen Bundesländern, wo kann ich Verbundsysteme mit Nachbarkommunen, mit Nachbarlandkreisen und Wasserversorgern in den Bereichen ausbauen? Und das ist nach meinem Dafürhalten ein Thema, was auch die nationale Wasserstrategie und zwar im Zusammenwirken Bund, Länder und Kommunen nach vorne bringen muss. Denn das ist keine alleinige kommunale Aufgabe. Alle gesellschaftlichen Gruppen sind hier mit einbezogen. Das gilt auch natürlich für Industrie und Landwirtschaft. Letztere ist mir meines Erachtens ein bisschen zu kurz gekommen. Und da spielt insbesondere der Nitrateintrag, auch Pflanzenschutzmittel, eine besondere Rolle. Und insoweit muss man auch die Landwirtschaft hier weiterhin in die Pflicht nehmen, um zu schauen, dass wir mittel- und langfristig das Grundwasser in einen noch besseren, auch chemischen Zustand bekommen. Denn das ist ein wichtiger Punkt für die Trinkwasserversorgung.
Also viele, die beteiligt sind. Frau Engelhardt, Herr Günther, zum Abschluss ganz kurz. Wie schaffen wir denn bei der Verteilungsfrage für das Wasser keinen Kampf auszutragen, keinen gesellschaftlichen Kampf, sondern ein Miteinander?
Also ich denke, in erster Linie ist es tatsächlich wichtig, dass wir das Wasserdargebot auch versuchen zu erhöhen. Also es gibt ja zum einen auf Bundesebene unser Wasserhaushaltsgesetz, was einfach ganz klar die Priorisierung der Wasserversorgung, der Trinkwasserversorgung regelt. Und dann haben wir quasi letztendlich verschiedene Nutzer, sei es Energie, Landwirtschaft oder Industrie, die sind nach unserer aktuellen Gesetzgebung derzeit noch gleichgeschaltet. Also es gibt gar keine Möglichkeit, derzeit eine Priorisierung durchzuführen. Da müssen wir gegebenenfalls dann unsere Landesgesetze anfassen, was diese Situation angeht. Aber insgesamt kann ich nur dafür Werbung machen. Es gibt sehr, sehr viele Länder, sei es, wie gehen wir in den Mittelmeerraum, gehen wir in den Nahen Osten, schauen wir uns Israel eben, als wurde schon genannt, als Vorbild eigentlich aus meiner Sicht Land an, wie man mit Wasser umgeht, dann müssen wir Maßnahmen ergreifen, um das Dargebot zu erhöhen. Und das kann eben diese von mir erwähnte künstliche Grundwasseranreicherung sein. Das kann die Überleitung von Überschussgebieten in Mangelgebiete sein. Und es kann sogar, wenn es sehr, sehr stark wird, die Mangelsituation, auch die Nutzung von entsalztem Meerwasser sein, wenn ich in relativ küstennahen Gebieten mich bewege. Also ich sehe eigentlich nur als Lösung auf das Wasserdargebot, sei es eben durch künstliche Maßnahmen, die auch teuer sein können in den Investitionen, hier nachzuhelfen.
Herr Günther, Herr Kulik, wie schaffen wir das, dass wir eine gemeinsame gesellschaftliche Lösung hinkriegen mit allen Playern?
Ganz kurz. Ich sehe vor allen Dingen den Wasserverbrauch noch deutlich sorgsamer umzugehen. Die Wasserqualitäten, also auch die Verschmutzungen, die wir dort haben, besser in den Blick zu nehmen und dort zu Lösungen zu kommen. Und was das Dargebotsausweitung anbelangt, auch das wird dazugehören, aber auch eine kluge Steuerung. Aber bei allen großen technischen Lösungen und überregionalen Lösungen muss man immer sehr genau hingucken, dass quasi die Lösungen für das Problem an der einen Stelle nicht das Problem an der anderen Stelle aufreißen. Und deswegen muss man da wirklich sehr, sehr sorgsam sein.
Herr Kulik?
Die Chemieindustrie trägt Verantwortung für das Wasser. Ich glaube, das ist auch heute in der Diskussion deutlich geworden. Und hier müssen wir unseren Beitrag leisten. Da müssen wir auch noch kontinuierlich einen Beitrag leisten. Das ist keine Aufgabe, die irgendwann abgeschlossen sein wird. Wir sehen uns als Problemlöser für viele Fragen. Das geht von der Energiewende bis zur Versorgung der Bürger mit Trinkwasser. Wenn Sie mal in den Boden schauen könnten, würden Sie sehen, dass die Trinkwasserversorgungsrohre alle aus Kunststoff sind. Und so könnte ich das beliebig fortsetzen. Ich sehe auf uns zukommen, dass wir eine gerechte Verteilung von Wasser in den Flächen brauchen. Und ich nehme noch mal ausdrücklich Ihre Frage auf, Frau Fröndrich. Wir müssen auch mit problematischen Grundstoffen, die wir für unsere Produktion brauchen, und das sind auch die perfluorierten Verbindungen, versorgt werden, damit wir hier als ein Teil der Wasserwirtschaft auch unsere Aufgaben weiter am Wirtschaftsstandort Deutschland für uns und für die Gesellschaft leisten können.
Verteilungskampf durch Trockenheit, wer bekommt das Wasser? Das haben diskutiert meine Gäste in alphabetischer Reihenfolge. Bernd Düsterdick vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, die Hydrogeologin Irina Engelhardt, der sächsische Umweltminister Wolfram Günther und Thomas Kulig vom Verband der Chemischen Industrie. Danke fürs Mitdiskutieren. Ich bin Sina Fründrich und verabschiede mich. Tschüss.